Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 von Plötzlich Coach, verdammt, ich muss mich selbst verkaufen, der Podcast von Anna-Luise Fuchs und Laura Henke zum Thema Selbstvermarktung als Coach, Berater und Persönlichkeitsunternehmerin. So, nachdem wir jetzt die ersten Folgen so ein paar Grundlagen erörtert haben, ist uns neulich irgendwann mal eingefallen, wir haben irgendwo mal so eine Liste angelegt mit so Dingen, die uns immer wieder auffallen, wenn wir so Coach-Kommunikation angucken, wo wir mal gesagt haben, eigentlich müssen wir da mal eine Podcast-Folge zumachen. So unsere Top, ich nenne es jetzt mal Top 10 Fehler, die Coaches bei ihrer Unternehmenskommunikation machen. 10 sind es jetzt vielleicht nicht, wir haben es jetzt nicht gezählt und ich glaube, es wird auch noch die ein oder andere Folge dazu geben. Das ist einfach so unser Projekt, was so mitwächst. Immer wenn uns was auffällt, landet das da drauf. Und wenn wir genug zusammen haben, reden wir mal drüber, würde ich sagen.
Genau, ja. Das ist ja, begegnet uns in unserer täglichen Recherche auf Internetseiten und generell Auftritten von Coaches ja immer wieder. Also teils sind das natürlich immer irgendwie dieselben Themen, aber es sind auch Kuriositäten dabei, die auch für uns völlig neu sind.
Ja, so lernen wir immer wieder was dazu. Aber vielleicht nehmen wir noch mal kurz vorweg, warum ist das jetzt wichtig, drüber zu reden, was andere Coaches falsch machen, unserer Meinung nach?
Ja, genau, das wollte ich auf jeden Fall auch noch mal vorweg schieben. Warum machen wir das? Und zwar, was mir immer auffällt bei diesen, was diese ganzen Dinge, die wir da in unserer schönen Hate-Liste, wie wir sie inoffiziell nennen, finden, ist, dass das stimmt einfach die Qualität nicht. Und ich finde gerade im Coaching-Bereich ist es fatal, in der Unternehmenskommunikation die Qualität nicht wirklich auf dem obersten Level zu haben. Es gibt nun mal kein Aldi der Kommunikation, Aldi des Coachings, sondern Coaching ist immer eine hochpreisige, sollte es zumindest sein, professionelles Coaching mit seriösen Coaches, sollte eine hochpreisige Dienstleistung sein, die Menschen in Anspruch nehmen, weil sie in sich selbst investieren wollen. Und ich meine, aus der Marketingforschung, Klassiker, egal ob wir jetzt über eine Dienstleistung wie Coaching reden oder über ein Produkt, es macht einfach natürlich auch einen Unterschied, ob du dir ein Apple iPhone kaufst, sorry an alle Mac-Hater da draußen, oder ob du dir das Medion-Smartphone vom Aldi kaufst. Die Qualitätsvermutung, wenn du dem Produkt eine hohe Qualität zuschreibst, ist deine Preisbereitschaft einfach höher. Das gilt für alles. Das gilt für Produkte, das gilt für Dienstleistungen, das gilt auch fürs Coaching. Und da wir natürlich irgendwie keine Stiftung Warentest des Coachings noch nicht haben, muss die Qualität ja irgendwie gemessen werden bzw. an den Kunden kommuniziert werden. Und das funktioniert einfach nur über eine qualitativ hochwertige Kommunikation.
Mhm. Okay, und jetzt sind wir dann im Grunde sozusagen in medias res. Jetzt ist nämlich die Frage, woran merkt man denn, dass etwas eine Qualität hat? Beziehungsweise lass uns vielleicht einfach mal erzählen, so was sind die Baustellen, wo wir merken, wenn da sozusagen, wenn die Qualität fehlt. Oder sozusagen, also im Vergleich zum Konsumentenprodukt wäre es jetzt wahrscheinlich, hier hat es einen Kratzer, da ist es eingedellt, hier bewegt sich irgendwas nicht glatt, sondern ist irgendwie rau im Kugellager. So, also sozusagen, weißt du, so stelle ich es mir gerade vor.
Das Kugellager des Coachings.
Das Kugellager des Coachings, sehr schön, ja. Okay, was ist das Kratzen im Kugellager des, nicht des Coachings, aber der Selbstvermarktung?
Des Coach-Auftritts.
Des Coach-Auftritts, genau.
Ja, also ich glaube, wir können da irgendwie mal so die verschiedenen Elemente der Kommunikation einfach durchgehen. Denn ich sag's nochmal, wir haben ja beim Coaching kein physisches Produkt. Es kann sich nicht rau anfühlen, es kann nicht kratzen, es kann keinen Kratzer im Bildschirm haben. Und der Akku kann nicht nach 3 Stunden leer. Gut, kann er schon beim Coach, aber egal.
Anderes Thema.
Anderes Thema. Genau, insofern, also wir haben ja eigentlich nur unseren Auftritt, die Art und Weise, wie wir selbst auftreten, um diese Qualität zu vermitteln, weil es einfach kein haptisches Produkt gibt. Insofern würde ich sagen, lass uns einfach mal irgendwie die einzelnen Elemente einer klassischen Kommunikation deines Coach-Auftritts irgendwie durchgehen. Anfangen würde ich tatsächlich mal mit dem großen Hype-Thema im Moment Social Media. Gefühlt hat ja irgendwie jeder Coach irgendwie einen Facebook-Auftritt, einen Instagram-Kanal und vielleicht irgendwie Twitter und LinkedIn noch am Start. Und also was mir zum Beispiel als allererstes mal auffällt, ist, die meisten Coaches sind nicht in der Lage, diese ganzen Kanäle alle irgendwie relevant zu bedienen. Weil ich meine, warum auch? Die müssen ja irgendwie coachen auch zwischendurch mal, ne? Die sind ja keine Marketingprofessionelle, die die ganze Zeit Kanäle bespielen.
Ja, ich wollte gerade sagen, die Zeit hast du nicht. Und seien wir mal ehrlich, ich glaube, statistisch 8% aller Coaches leben nur von ihrem Coaching. Das heißt, die meisten von uns und von euch da draußen machen das nebenberuflich. Ja, und dann zu sagen, ich bestücke 5 Kanäle so, dass die Algorithmen da auch das Ganze dann entsprechend belohnen und mich dann hoch ranken und hoch in den Feeds zeigen und so, ist ein bisschen Wahnsinn. Weil wir drüber gesprochen haben, wir haben so unsere Liste, wo wir uns immer mal so notieren, was uns auffällt. Und das ist halt da, was ich mir halt irgendwie echt notiert habe. Ich sehe Kolleginnen, die ich täglich in sämtlichen Feeds sehe, wo ich mich dann frage, ja genau, wie du sagst, coachen die überhaupt oder sind die den ganzen Tag nur am Posten oder liken und kommentieren? Und ich finde, ganz ehrlich, das mag jetzt so mein Ding sein, aber wenn ich einen Coach sehe, der den ganzen Tag irgendwie in den Feeds unterwegs ist, frage ich mich tatsächlich, hat der sonst nichts zu tun? Also hat der Coaching-Kunden so? Ne? Also das ist dann so ein bisschen so ein Hidden-Agenda-Ding, wo es auch wieder um dieses Thema geht, zahle ich da auf meine Marke ein? Welchen Eindruck mache ich? Mache ich den Eindruck, ich bin ein viel gebuchter, erfolgreicher Coach? Oder mache ich den Eindruck, ich verbringe meine Zeit zu 95% damit, mich irgendwie hart überall zu verkaufen und irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen? Wo ich mich dann aber frage, wenn ich sehe, was manche so posten und kommentieren, konvertiert das? Also am Ende des Tages soll Marketing ja konvertieren, sprich einen Interessenten zum zahlenden Kunden machen. Und ich glaube, das ist auch ein Grundproblem, wenn du dich mit Social Media Marketing beschäftigst und du lernst in den, ich sag mal, in den Grundlagen-Lehrbüchern heißt auch gerne einfach mal entsprechende Blogs oder so, lernst du, ja, sei aktiv, zeig Präsenz, die Algorithmen belohnen das und Hauptsache viel Dasein. So, wo ich mich frage, unter jedem Post von irgendeinem befreundeten Coach irgendwie einen Kommentar drunter zu setzen, kostet viel Zeit, aber ja, konvertiert das für mich so. Und das macht zum einen einen schlechten Eindruck.
Ich glaube, das kommt echt drauf an, was? Ja.
Ja, genau. Ja, gut, das ist der Punkt. Ja, okay, gut, dass du es sagst, weil was ich gerade im Kopf hatte, ist so dieses, ja, voll super und so. Klar, soll man Freunde und ihre Erfolge feiern, aber ein hohes Aktivitätslevel, ohne dass man, ich sag mal, wirklich einen Beitrag zu einem Diskurs gibt. Man sagt, Leute, hier ist eine Studie, hier ist ein Punkt, ich habe mich damit beschäftigt, sondern so dieses. Ich bin so ein Verstärkungspartikel in diesem Verstärkungsmechanismus der Echokammer Social Media. Ich glaube, darüber kann man so insgesamt mal reflektieren. Ne? Welche Rolle spiele ich da als Einzelner und welche Rolle spielt diese Echokammer in meiner Marketingstrategie und lohnt es den Zeitinvest?
Genau, ich glaube, das ist wirklich irgendwie so das große Thema meiner Meinung nach, weil das überall aktiv sein, ja, natürlich, es gibt diese Tipps und natürlich, je aktiver du bist, umso mehr wirst du angezeigt und so, das ist sicherlich alles richtig, aber wir haben uns ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, zu sagen, wir wollen eine nachhaltige Strategie für Coaches, einen nachhaltigen Markenaufbau haben. Und das funktioniert natürlich nur über Inhalte. Es gibt sicherlich auch diese Ausnahme-Coaches, die so erfolgreich sind, dass sie ein Social-Media-Team sitzen haben. Ich glaube, in Deutschland gibt es da
eine Handvoll.
Wenig bis keine. In Amerika vielleicht ein paar mehr, ich weiß es nicht. Mm. Und die dann natürlich, also wenn die jemanden dafür bezahlen, dass der den ganzen Tag irgendwie Dinge postet, während ich Top-Coach für 1.000 Euro die Stunde die ganze Zeit coache, dann lass mir das gefallen. Aber super. Jetzt mal im Ernst, keiner von uns oder wahrscheinlich fast keiner von uns ist an diesem Punkt. Insofern müssen wir das nun mal alles irgendwie selber bespielen. Und dann dieses Aktivsein um des Aktivseins willen, das funktioniert meiner Meinung nach nicht im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Strategie. Und da komme ich wieder zurück auf unseren Ausgangspunkt. Es zeugt zumindest nicht von einer kommunikativen Qualität. Denn, also nehmen wir mal beispielsweise Facebook oder um Gottes Willen Instagram, das oberflächlichste Social Medium aller Zeiten.
Also ihr merkt, wir sind hier alle große Insta-Fans.
Ja, mega. Ich habe einen Instagram-Kanal für meinen Hund. Der gehört da auch hin.
Ja, super.
Er hat so süße Hundefotos, der hat seinen eigenen Account, alles super.
Klar.
Würde ich aber niemals mit meinem Coaching-Unternehmen oder mit unserer Agentur verknüpfen, weil das hat einfach nichts miteinander zu tun.
Nee.
Das ist keine Qualität, die ich da liefere, das ist Entertainment für Hundefans.
Ja.
That's it.
Ja.
Insofern, also wenn ich jetzt dann beispielsweise als Coach diesen Kanal bespielen würde und würde da jeden Tag ein süßes Bild von meinem Hund posten oder von den Spaghetti Bolognese, vegan oder nicht vegan, die ich mir irgendwie abends gekocht habe, dann was sagt das aus über mich als Coach, über meine Qualität als Coach? Also ich finde, das ist so die Go-To-Frage, die man sich irgendwie bei allem, was man tut, stellen muss. Ist, was sagt das über meine Qualität als Coach aus, wenn ich jetzt diesen Cappuccino poste?
Mhm.
Und wenn die Antwort ist nix, dann würde ich nicht posten.
Mhm. Ja. Oder halt wie manche, ich sag mal, Stars das machen, die haben ja dann so einen Finsta-Account, wo ich dann privat unterwegs bin und dann habe ich aber meinen Professional-Account, wo ich dann entsprechend nur professionell poste. Wenn man wirklich, ich glaube, es gibt Leute, die haben einfach dieses Bedürfnis, sich da mitzuteilen, aber dann trennt das irgendwie kanalmäßig, ne? Genau.
Genau, das ist ja der Punkt, das sage ich ja auch mit meinem Hunde-Account. Der ist süß und nett und ist halt irgendwie Entertainment, aber der hat einfach nichts damit zu tun und das ist bei mir auch streng getrennt. Also ich lade auch keine Menschen, mit denen ich professionell zu tun habe, dazu ein, mir auf meinem Hunde-Account zu folgen.
Mhm.
Weil die gehören da einfach nicht hin.
Ja.
Ich möchte den Menschen, mit denen ich professionell zusammenarbeiten möchte, sei es jetzt Kunden, Arbeitskollegen, Peers, was auch immer, mit denen möchte ich doch auch irgendwie nicht darüber mich austauschen, dass mein Hund heute Morgen irgendwie die Katze vom Nachbarn angebellt hat.
Mhm.
Das interessiert die doch auch nicht.
Nee, eben. Ja, also ja, ich...
Egal, Social, da können wir uns Tage drüber aufregen.
Ich würde sagen, ich glaube, wir müssen mal eine eigene Social-Folge oder so machen. Also man merkt, ne, wir sind hier die ganz großen Social-Fans und Insta ist unser Lieblingskanal. Aber ja, also ich glaube, damit können wir den Punkt mal abschließen, zu sagen, Reflexion einmal drüber, was macht Social-Media-mäßig Sinn und was vielleicht nicht, genau.
Machen wir mal eine eigene Folge drum, aber jetzt einfach mal, glaube ich, so zusammenfassen können. Wir sagen, wir haten nicht Social Media im Allgemeinen und es bringt schon was, aber sucht euch den passenden Kanal und bespielt den mit Qualität.
Genau. Aber wo wir sozusagen im Internet sind, ich glaube, der zweite wichtige Punkt neben Social, womit man ja meistens auch anfängt als Coach, weil so ein Kanal ist schnell, hast dich schnell angemeldet. Aber ich glaube, der zweite große Baustein, der meist, also für die meisten wahrscheinlich danach kommt, ist dann die Webseite. Und das ist, glaube ich, also wenn ich so an unser sehr internes Dokument denke, wo wir so die ganzen, unsere ganzen Lieblingsfails irgendwie alle gesammelt haben. Ich glaube, 90% davon ist Webseiten. Ja, also dass man einfach, ich sag mal so, es gibt ganz, ganz wenig Webseiten, wo ich sage, boah, die ist perfekt, vor der knie ich nieder. Ich finde auf den meisten Webseiten irgendwas. Wobei, da gibt es dann auch immer noch von, ja gut, kann man machen, ist Geschmackssache, wäre nicht meins, aber wenn es demjenigen gefällt, bis hin zu, boah, nee, du nimmst dir hier Markenkapital. Ja, du, was ist das Gegenteil von einzahlen? Also du nimmst aus deiner... Du nimmst Wert aus deiner Marke raus mit dem, was du hier tust.
Du zerstörst deine Marke, sagen wir es doch mal so.
Ja, im Endeffekt, genau. Und ich würde sagen, also wenn mich jetzt einer fragt, ne, was sind so die Top 10 Fails, die Coaches so auf Webseiten machen? Ja, ich glaube, zusammenfassen kann man es auch mit dem Thema, das Ding wirkt nicht wertig, so. Das sind dann einfach handwerklich-technische Geschichten. ja, kaputte Links, irgendwelche Frames nicht richtig, also sozusagen so rein technische Geschichten, das ist das eine, so, das sollte irgendwie stimmen, klar. Aber auch so in Designentscheidungen, finde ich, ist da ganz viel so. Das eine ist so dieses Thema, ich überlege gerade, was sind so die Top-Dinger? Ich würde sagen, das, was immer als erstes ins Auge fällt, ist so dieses Thema Text-Bild-Schere. Also
ja, die, so beim Header-Bild.
Das ja, ja, genau.
Das bringt dann sofort ins Auge.
Eben genau, du kommst drauf und hast so den Header, also den oberen Bereich der Seite. Und da siehst du irgendwas, was nicht auf den Markenwert einzahlt. Also entweder, jetzt springe ich im Grunde zum nächsten Punkt, das ist im Grunde Fotos, weil, seien wir ganz ehrlich, Webseite ist irgendwie auch 90% Foto, ja. Du hast dann irgendwie Fotos, die entweder technisch nicht, auch wieder handwerklich nicht gut gemacht sind, ne? Dann sind die irgendwie, ich sag mal, körnig, Schlagschatten, irgendwie was verwischt. So, wo man dann sieht, okay, die sind irgendwie privat gemacht worden oder irgendwie mit dem Handy oder jedenfalls nicht vom Profi mit der digitalen Spiegelreflex und so weiter. Sowas. Oder auch echt so Designentscheidungen. Also, was mir ganz oft auffällt, sind Seiten, gerade die schon so ein bisschen älter sind. Da ist dann so ein verstohlen, verschämtes Bild vom Coach, gerne als Freisteller, und zwar als, ich sag mal, Photoshop 2008 Freisteller, wo man die an den Rändern so sieht, das ist so ausgeschnitten, ne? Ihr wisst, was ich meine? Ja, so an den Haaren und so, und dann ist das vor so einen anderen Hintergrund gesetzt. Ja. Genau, das ist einfach, also entweder tatsächlich händisch ausgeschnitten oder einfach vor 10 Jahren war die Technik einfach noch nicht weiter. Und dann wirkt das so komisch und irgendwie, nee. So, und dann so ein kleines Bild von so einer Person, irgendwo nett in der Ecke, wenn überhaupt im Header, wenn nicht sogar irgendwie unten an der Seite, so. Ja, und das ist zum einen irgendwie nicht State of the Art, also sozusagen, das ist nicht Webfotografie anno 2021 oder wegen mir so, aber das wirkt auch so auf die Person, so irgendwie schämt die sich dafür, da irgendwie präsent zu sein. Ja, ich meine Webseite, da stehe ich irgendwie rund um die Uhr auf einer Bühne gefühlt. Aber wenn ich mich verkaufen will, dann ja, brauche ich da einen Weg auch da rein. Sonst bin ich dafür irgendwie nicht gemacht. Oder ich mache einen ganz anderen Auftritt. Also ich habe auch schon ganz interessante Seiten gesehen von Coaches, die irgendwie komplett textbasiert sind. Da sind gar keine Fotos drauf. Vielleicht irgendwie so eine Skizze, so eine irgendwie von irgendeinem Sketch-Designer gemacht, irgendwie so. Aber das sind dann so Leute, ich sag mal so, im Bereich New Work sieht man das ganz viel, die so Business-Hipster-mäßig, die einen ganz anderen Designstil leben, ne? Und wenn man da zu Hause ist, unbedingt so. Aber ich sag mal so, jetzt als typischer Coach, weißt du, was ich meine? Also einfach so jemand, der so, ne, so seine Dienstleistung, so, ich finde, da ist so ein aktuell aussehender Fotoauftritt, der technisch hochwertig ist und auch, ja, das ist so auch eins meiner Pet Peeves, ne? Wie sagt man das auf Deutsch? Also eins meiner Lieblingsdinger, wo ich mich dran aufhänge, so, dass man sieht, das Layout ist irgendwo in den letzten 1,5 Jahren mal gemacht worden. Also, dass du diese breitseitigen, so von einem Bildschirmrand zum anderen gehenden Fotopaneele hast und so und eben nicht diese mittig ausgeschnittenen Webseiten, wie die so anno 2008 so aussahen. So, und das wiederum auch mit der Menüstruktur, ne? Also, ich weiß nicht, ob ihr euch entsinnt, aber so eine Internetseite von vor 15 Jahren, ne, die hatten einen anderen Webdesign einfach. Und wenn man sieht, die Seite sieht ältlich aus und Foto ist nicht so und alles ein bisschen.
Das siehst du ja allein schon technisch, ne? Also ich meine, das siehst du, wenn du links und rechts deinen grauen Kasten hast, dass die Webseite halt einfach nicht responsive ist. Ich finde es unfassbar, dass wir irgendwie im Jahr 2021 immer noch darüber reden, dass es Menschen gibt, die kein responsive Design auf ihrer Webseite haben. Aber das sollte so basic sein. Also responsive für diejenigen, die es nicht wissen, ich entschuldige mich hiermit. Ich sag's nochmal kurz, responsive Design bedeutet einfach, dass sich die Webseite automatisch der Bildschirmgröße anpasst, egal ob du einen 16:9 Bildschirm hast oder ob du mobil drauf zugreifst oder ob du auf dem iPad guckst. Wie auch immer, auf jeden Fall wird sich die Seite immer anpassen Größe, Schrift und so weiter. Und es wird nicht links und rechts durch einen grauen Kasten
ausgegeben. Genau, das genau.
Aber ich glaube, da sind wir einfach insgesamt wieder bei dem Thema Qualität.
Mhm.
Ich glaube aber, ich muss mir so eine Lanze brechen, auch für die Menschen, die sich das jetzt irgendwie anhören. Ich finde, es ist extrem verlockend, wenn man jetzt gerade irgendwie neu startet in diesem Coaching-Bereich, gerade wenn man es nebenberuflich macht, wenn man da jetzt nicht, vielleicht hat man irgendwie viel Geld ausgegeben für eine teure Coaching-Ausbildung und möchte dann erstmal irgendwie ein bisschen Umsatz reinholen, bevor man dann irgendwie anfängt, großartig Geld auszugeben, um da jetzt eine Webseite zu bauen und sich ein Design entwickeln zu lassen. Also insofern, ich kann das schon verstehen. Es gibt diese wundervollen Baukastentools wie Wix zum Beispiel, die machen schöne Designs, das sieht alles total hübsch aus. Und es kostet nicht viel, das ist verlockend. Bei Wix zum Beispiel hast du einfach das Problem, dass du, dass das ein amerikanisches Tool ist und die sich einfach mit unserer europäischen Datenschutzverordnung nicht decken und du diese Seiten auch sehr, sehr schwer nur DSGVO-konform bauen kannst, bis unmöglich.
Mhm.
Insofern, ja, es ist, also was ich damit sagen will, es ist verlockend zu sagen, ich spare mir erstmal das Geld für einen professionellen Webdesigner oder für einen gut gemachten Auftritt, sondern weil das so teuer gar nicht ist. Also man denkt ja, es ist absolut teuer, es gibt mittlerweile echt gute, günstige Angebote, aber das zahlt sich einfach langfristig nicht aus, weil auch diese Marke Eigenbau-Webseiten einfach dann wieder nicht die Qualität haben.
Beziehungsweise so die ganz kostenfreien mit ihren limitierten irgendwie Möglichkeiten. Ich sag mal so, wenn jemand da ein sehr versierter Hobby-Webseitenbauer ist und investiert ein bisschen was, also ich zum Beispiel... das ist im Grunde ein Konflikt, den du auch ansprichst. So, investiere ich jetzt Geld in eine Webseite oder muss erstmal irgendwie was reinkommen? So, ich selber habe berufsmäßig schon irgendwie WordPress-Seiten gebaut und mache das tatsächlich so. Meine eigene Seite ist Originalmarke Eigenbau. Aber ich habe auch einfach mal 80 Euro in ein WordPress-Theme investiert. Was halt so ein bisschen mehr kann als diese kostenfreien. So, also ich habe dann und auch in ein WordPress-Hosting investiert, wo ich dann jeden Monat irgendwie meine 10 Euro zahle dafür, dass das professionell gehostet ist und eben nicht der einfache WordPress.org oder .com oder was, Blog. Also ich würde an der Stelle auch nochmal die Lanze brechen, so für so einen Zwischenschritt. Aber würde auf jeden Fall auch sagen, das ist so ein Level-1-Schritt. Also sobald man irgendwo im Tritt drin ist, würde ich sagen, nehme ich einen mittleren dreistelligen Betrag in die Hand und lasse es nochmal sauber aufziehen.
Auf jeden Fall.
Also ich würde sagen, so zwischen nehme ich 500 Euro in die Hand und lass mir einen One-Pager bauen. Also so eine ganz einfache Seite, die im Grunde nur so eine Seite erstmal hat, ne? Oder mache ich gar nichts oder mache, bevor ich so würde ich auch sagen, also lieber gar nicht als schlecht so. Aber wer so ein Mittelding sucht, würde ich immer sagen, dann fuchst euch ein bisschen rein und investiert ein paar Euro in so ein professionelles Setup, so, ne, dass dann eben das Theme gekauft ist. Und so weiter.
Wobei man auch dazu sagen muss, also wir sind nun mal auch logischerweise aufgrund unseres beruflichen Hintergrunds irgendwie sehr affin und ich glaube, egal über welches Thema wir reden, zum Beispiel Thema Texte, ist für mich genauso ein Thema. Natürlich kann man irgendwie sagen, man kann sich da reinwurschteln und jeder kann irgendwie einen Text über sich selber schreiben oder eine Pressemitteilung oder was auch immer. Wenn man nicht professionell schreibt oder professionell schreiben gelernt hat, dann würde ich auch da, auch wenn es Geld kostet, immer empfehlen, irgendwie jemanden mal drauf gucken zu lassen, der zumindest eine Affinität zum Thema Text hat, sich da irgendwie schon mal professionell mit auseinandergesetzt hat. Oder das Nonplusultra ist natürlich gleich, holt euch einen Texter. Zumindest für der Texter muss euch ja nicht alle komplette Texte für eure Webseite und jeglichen Social Media Post müsst ihr nicht vom Texter machen lassen. Aber ein professioneller Texter kann zumindest Bausteine entwickeln, aus denen ihr dann später der entwickelt euch Kernbotschaften, die immer wieder auftauchen, die wirklich eure Themen sind. Und die formuliert ihr einmal schön raus und das sind Textbausteine, die ihr unterschiedlich zusammengesetzt 100.000 Mal verwenden könnt. Aber dann habt ihr diese professionellen Bausteine.
Mhm.
Dann ist es ich glaube, beim Webseitenbauen, das ist klar, natürlich, jeder kann sich reinwühlen und sich ein WordPress-Theme kaufen. Jeder kann einen Internet-Webseiten-Baukasten bedienen. Genauso kann jeder einen Text über sich selbst schreiben. Jeder Mensch, der schreiben kann, also in Deutschland eine Schule besucht hat. Aber ob das dann am Ende gut ist, ob das dann Qualität ausstrahlt, ist dann eben die ganz andere Frage. Es gibt ja einfach einen Grund, warum es professionelle Menschen gibt, die Webdesign machen, warum es professionelle Texter gibt, warum es Designer gibt, warum es Programmierer gibt. Insofern, ich glaube, wir müssen da so ein, das ist auch so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, da kann man sich so ein bisschen überlegen, zu welchen Themen habe ich selbst eine Affinität? Bin ich zum Beispiel Hobbyfotograf oder habe ich schon mein ganzes Leben lang Tagebuch geschrieben oder wollte schon immer ein Buch schreiben, habe also eine Textaffinität oder bin ich irgendwie technisch affin und würde mich total gerne in so ein Programm wie WordPress reinwühlen, ja, dann sind das vielleicht irgendwie die Ecken, an denen man sparen kann, weil man da vielleicht auch alleine im Alleingang eine ganz gute Qualität hinbekommt. An den Ecken, wo man sagt, da habe ich überhaupt keine Affinität für, ich habe kein Auge für Design oder für Fotos oder ich habe kein Gespür für ansprechende Texte, das wären dann so die Punkte, wo ich sage, da muss man einfach investieren.
Mhm. Ja, ich glaube, so kann man es echt zusammenfassen. Wobei ich würde da auch echt nochmal so, also ich rufe Leute dann gerne dazu auf, seid auch kritisch mit euch selber. Nur weil ich gerne viel Prosa schreibe, weil ich irgendwie so den angefangenen Roman in der Schublade auch habe oder so, aber beruflich irgendwie ganz was anderes mache, heißt das nicht, dass ich sozusagen kurze, knackige Marketingtexte gut kann. Ich würde dann immer sagen, wenn ihr so einen Mittelweg sucht, wen gibt es im Freundes- und Bekanntenkreis, Familie, irgendwie habt ihr da eine Journalistin oder jemanden, der, ja, wie auch immer, beruflich mit Texten zu tun hat und sagt dazu, hier, ja, auch wenn für ein paar Euro oder für whatever, dass man einfach die Person da als zum Draufschauen oder als Consultant oder entsprechend mit ins Boot holt. Und ich glaube, das ist der Punkt, dann auch offen sein, wenn die Person sagt, boah, du, ganz ehrlich, das geht so überhaupt nicht. Was mich, also auch wieder eins meiner Pet-Peeves in Sachen Texte, jetzt wo du es so sagst, ist, ich lese gern mit als allererstes so diesen About-Me-Text, so dieses über mich.
Ja, 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 das ist immer schön.
Ja, das ist immer auch so eine ganz große Goldgrube an, wie es nicht geht. Denn auch hier geht es ja nicht um dich, du als alles, was du mitbringst, sondern du als deine Marke. Und das muss eben dann auch, das ist ein kurzer, knackiger Text aus der Marketingabteilung und eben nicht irgendwie mein schönstes Ferienerlebnis, ne, wie man so schön sagt. Also so ein runtererzähltes, damals, ich wurde geboren am in. So fängt man in der Regel an, wenn man selber solche Texte schreibt, aber dann braucht es hinterher einen extrem guten Lektor. Also das kann wirklich die Journalistenfreundin dann sein oder wer auch immer, die einem das entsprechend ganz, ganz ordentlich zusammenstutzt und dann nur noch die Kernbotschaften überlässt, die wichtig sind. Ich sehe das mag jetzt wieder so dieses Ding sein, Frauen sind expressiver als Männer, weiß ich nicht. Ich sehe das meistens bei Frauen, die...
Das stimmt tatsächlich.
Ja, oder? Also woran es auch immer liegt, aber diese langen Passagen, wo dann alles und damals, dann habe ich die Ausbildung gemacht, dann habe ich ein paar Jahre dort gearbeitet und dann habe ich in den Job gewechselt und dann habe ich noch die Weiterbildung gemacht und dann habe ich Ding und irgendwie so eine halbe DIN A4 Seite später kommst du so dahin. Und dann habe ich mich entschieden, die
Coach-Ausbildung,
genau.
Genau. Und dann kommt der Punkt, der für die Zielgruppe interessant ist, vielleicht.
Vielleicht. Aber spätestens an der Stelle haben die meisten Leser dann einfach auch schon abgeschaltet. Beziehungsweise zahlt halt so ein Text auch nicht auf die Qualität ein, weil ich merke, okay, vorne auf der Frontseite steht irgendwie, ja, ich bringe Klarheit in dein Leben und helfe dir, Dinge auf den Punkt zu bringen. Und im About Me ist dann so eine lange Prosa über meine Autobiografie, wo ich denke, nee, die Person kann nicht auf den Punkt bringen. Weil die erzählt mir, wie sie damals Bürokauffrau gelernt hat und dann das gemacht und dann das gemacht hat. Fang hinten an, so, ich bin Coach und das habe ich jetzt zu bieten. Und mit mir im Pack habe ich auch noch das an Hintergrund, was ich sozusagen als Value Add, als Mehrwert dir, lieber Kunde, bieten kann. Aber sozusagen in jedem Fall, don't go it alone. So, es sei denn, du bist Journalistin oder PR-Fachmann oder kommst aus der textenden Zunft, wobei selbst dann kennst du die Leute, wo du dann auch noch sagst, boah, du, geht es so, schau nochmal drüber. Aber wer nicht aus der textenden Zunft kommt, echt, immer jemanden ins Boot holen. Und wenn man im persönlichen Umfeld niemanden hat, ist das eben auch so dieser Punkt, okay, dann ist das so eins dieser Punkte, okay, dann ist das der Invest, wo ich sage, okay, Thema Text hol ich mir wen ran. Ja. Auch um so, ich glaube, das ist den Leuten halt dann auch nicht bewusst, was ich mal gelesen habe auf einer Seite, das fand ich so sprechend, auch eine weibliche Coacherin und irgendwie Führungskräfte und weiß nicht, Berufsentwicklung, was sie so als Themen hatte. Und in ihrem About Me schwärmte sie dann von ihrem großartigen Ehemann und ihren zwei großartigen Söhnen und von den großartigen Toskana-Urlauben, die man, als die Söhne noch klein waren, immer im Familienverbund da gemacht hat. Und das war so großartig. Und dann sind wir da in den Bergen wandern gegangen und auf irgendeinem Berg kam ihr dann mal so der Einfall, also ich mache jetzt noch mal was anderes in meinem Leben und werde jetzt dann Coach und so. Wo ich denke, ach, das ist aber eine liebende, fürsorgliche Ehefrau und Mutter, aber die würde ich dann eben nicht als Führungskräftecoach buchen. Ne? Solche Geschichten, das wird der nicht bewusst gewesen sein, als sie diesen Text geschrieben hat. Dass sie im Grunde da so einen ganz falschen Rollenfokus hat.
Das ist ja der Punkt. Wir wollen ja jetzt nicht sagen, als Führungskräftecoach darfst du nicht liebende, fürsorgliche, aufopferungsvolle Ehefrau und Mutter sein. Das ist ja Blödsinn.
Unbedingt.
Der Punkt ist doch einfach wieder hier genau, was will deine Zielgruppe über dich wissen? Ist es für deine Zielgruppe relevant? Da sind wir wieder bei dem Hundethema von vorhin. Ist es für meine Zielgruppe relevant, dass ich total gerne mit Hunden arbeite? Mhm. Nein. Mhm. Also erzähle ich denen das nicht.
Oder mach es für sie relevant.
Klar, das kann man natürlich auch machen. Also ich meine, wir denken an die Vorwerkwerbung. An die Vorwerkwerbung, erinnerst du dich? Irgendwie, ich manage ein erfolgreiches kleines Familienunternehmen.
Ah, beste Werbung ever. Genau. Ja, genau.
Dann stell einen Kontext her.
Genau.
Was hat meine Familiengeschichte mit meinem Führungskräfte-Coaching zu tun.
Genau.
Dann hast du es aber wieder relevant gemacht für deine Zielgruppe.
Mhm.
Ich meine, natürlich, wir sind da ein bisschen auf dem schmalen Grat zwischen, wir verkaufen uns als Persönlichkeit und deswegen sollen die Menschen natürlich auch wissen, wer wir sind. Nicht nur, was wir sind, sondern auch, wer wir sind. Klar, insofern so ein bisschen drumherum gehört dazu. Kann man ja mal am Rande erwähnen, dass man verheiratet ist und Kinder hat. Nur, ich glaube, man muss sich einfach bei jedem Text, den man schreibt, denken, was ist die Botschaft an meine Zielgruppe in diesem Text? Mhm. Wie möchte ich, dass sie mich wahrnehmen? Ist das Gleiche wie mit den Fotos. Wie möchte ich, dass sie mich wahrnehmen? Wenn ich Lebensfreude verkaufen möchte als Coach, dann muss ich Lebensfreude ausstrahlen. Dann darf ich nicht so aussehen, als hätte ich Zahnschmerzen.
Mhm.
Alles schon vorgekommen.
Also, wollte gerade sagen, ich erinnere mich an diese wunderschöne Webseite, ja.
Ja.
Ja, genau.
Zahnschmerzen beim Lebensfreude-Coaching. Genau, das ist, ich glaube, vom Prinzip her, wir können das zusammenfassen, egal ob wir über Text reden, über Bild reden, über Design reden. Da sind wir wieder bei dem Thema, was sind meine Kernbotschaften, was möchte ich, dass meine Zielgruppe über mich denkt, was möchte ich, dass sie über mich erfährt und wie drücke ich das in Text und Bild aus.
Ja, genau. Und wenn ich dann habe ich die Wahl zwischen, ich hole mir Profis ran, die mir das machen, oder ich mache das selber, überlege mir, was davon mache ich selber, wo hole ich mir Hilfe, in welchem Umfang und in welchem, ich sag mal, Professionalitätsgrad. Und was dann aber, glaube ich, und dann gehe ich in die Umsetzung, schreibe was und lass meine Journalistenfreundin drüber schauen und so weiter. Ich glaube, was abschließend so ein Lackmustest auch nochmal ist, zeigt das Endprodukt dann echt so einer Handvoll Leuten und sag einfach mal, hier, mein Ziel ist so und so rüberzukommen, tut das Ding den Job, egal ob das jetzt ein einzelnes Foto ist oder eine komplette Webseite oder irgendwas. Wie komme ich darüber?
Also das wäre ja jetzt sozusagen, wenn wir vom Hausfrauentest reden, das wäre ja der Prompted-Test, also dass du sozusagen Assoziationen vorgibst und sagst, hast du diese Assoziationen?
Mm.
Mach's einfach mal. Du kannst es auch ganz unprompted, heißt es dann sozusagen in der Wissenschaft. Also dass du einfach sagst, das ist die Webseite, das ist das Foto, das ist der Text. Was nimmst du wahr, was nimmst du mit?
Mm. Okay,
und dann gucken, deckt sich das?
Ja, genau. Und wenn dann, die Reaktionen reinkommen, lass die Leute, also ich glaube, wichtig ist, dass die Leute ehrlich sind, dass sie sich Zeit nehmen und ehrlich sind. Das kann man beim Über-die-Schulter-Blick, aber auch einfach telefonisch so, hey, ruf das auf, schau, klick dich mal ein paar Minuten durch, Was ist so dein Eindruck? Ich glaube, so ein paar gute Freunde würde ich da fragen. Ja, dass man einfach...
Aber gerne auch ein paar Menschen, die dich noch nicht so gut kennen.
Oder so, ja, ein paar neue Klientinnen oder so, die in den letzten Wochen erst irgendwie auf dein Radar gekommen sind. Und du sagst, hey, hier, wir hatten vor 2 Wochen ein Coaching und wie damals im Vorgespräch kurz erwähnt, jetzt ist meine Webseite da. Magst du mal schauen und mir mal einen Eindruck? So, passt das? Oder wie? Was mache ich für einen Eindruck? Würdest du mir von der Seite ein Coaching abkaufen? Smiley Face, also so, ne? Dass man so ein bisschen, ja, ich glaube, das frage ich mich nämlich immer, wenn ich diese, ich sag mal, schlecht gemachten, überalterten Coach-Webseiten sehe, denke ich mir, mein Gott, hat diese Frau, denn wie gesagt, meistens sind es irgendwie Frauen, keine Ahnung, hat diese Frau keine beste Freundin, gute Kollegin, Supervisionsgruppe, wo sie echt dieses Ding mal vorzeigen kann und sagen, hier, was meint ihr? Ja, dass mir dann sagt, du, ganz ehrlich, ist nicht up to date, wirkt handwerklich nicht sauber, die Texte sind entweder gestelzt oder schwülstig oder wie auch immer, geh da dran. So, ne, das frage ich mich dann immer. Und ich glaube, das ist der Punkt. Wenn jemand das nicht hinkriegt, dann denke ich mir, also sozusagen die Selbstkompetenz, eigene Ressourcen aus dem eigenen Umfeld sich zu holen, um dieses Ding hinzukriegen. So, inwieweit kann die mich dann nach vorne coachen? Ja, das glaube ich,
ja, ist dieses Ding. Oder auch da wieder Thema Profi anheuern. Ne? Also ich meine, wenn du diese Menschen wirklich in deinem Umfeld nicht hast, es gibt ja tatsächlich genug Menschen, die in ihrem Umfeld, also bei mir zum Beispiel ist es so, mein Umfeld besteht sehr, sehr stark aus Juristen. Wenn ich die jetzt fragen würde, was haltet ihr von dieser Webseite, dann würden die mir wahrscheinlich als erstes das Impressum und die Datenschutzverordnung machen und mir sagen, dass juristisch nicht stimmt.
Genau.
Das würde mir aber nicht...
Das hilft dir nicht. Also ja, aber
auf dem anderen... Ja, es hilft mir schon,
ja.
Aber es hilft mir nicht bei dem, was ich eigentlich wissen will.
Richtig, genau.
Insofern, also nehmen wir an, du hast diese Menschen nicht in deinem Umfeld, dann frag jemanden, einen Dienstleister, der dir einen Website-Check macht, der dir einen Kommunikations-Check macht. Diese Menschen gibt es.
Mhm. Ja.
Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich mir das jetzt hier so angucke, wir läuten wahrscheinlich tatsächlich mal Einzelfolgen zum Thema Fotos, zum Thema Text, zum Thema Social machen. Webseite haben wir ja sowieso auf der Agenda. Alles, was irgendwie rund um Webseite und auch Suchmaschinen und so weiter, was damit irgendwie zusammenhängt, wollten wir sowieso ja noch als Folge machen. Aber ich glaube, Fotos und Texte werden wir wohl auch nochmal als eigene Folge aufnehmen müssen, denn da gibt es einfach noch so viel mehr zu erzählen, auch an schönen und nicht so schönen Beispielen.
Ja, genau. Ja, ich glaube, also heute war jetzt so ein bisschen so ein Rant auch einfach. Ich meine, ohne Witz, googelt einfach...
War ein bisschen der Überblick.
Ja, genau. So, und auch einfach so ein bisschen so, wir sehen immer dieses Zeug und dann denkst du, meine Herren, und irgendwo muss man es, glaube ich, mal loswerden und mal auch irgendwie ein bisschen mit der Community teilen. Ich meine, um zu verstehen, was wir meinen, reicht, glaube ich, einfach ein Check, indem man einfach eingibt Coach oder Coaching, also jetzt bei Google, ne, oder der Suchmaschine der Wahl, und dann einfach eine größere Stadt dazu. Oder die Stadt, in der du wohnst, aber wenn die klein ist, gibt es nicht so viele. Also gibt ein Coaches Frankfurt oder Coaching Berlin. So, und dann kommt Google und dann hast du schön hier dieses Google Maps mit diesen ganzen roten Buttons und darunter dann so die 20, 30 Adressen und klickt einfach mal so beliebig die ersten 10, 15 Seiten an und verbringt wirklich mal eine Minute einfach auf jeder dieser Seite und guck mal, wie wirkt die und also gefällt mir die Seite oder nicht? Finde ich die sagt mir die zu oder finde ich die abstoßend? Und wenn ihr die abstoßend findet, überlegt euch, warum. So, und dann kommt man ganz schnell, ich meine, gut, wir sind jetzt beide irgendwie so ein bisschen auch so grafikdesignmäßig ein bisschen vorbelastet. Das sieht wahrscheinlich anders aus, wenn du beruflich aus einer ganz anderen Ecke kommst. Aber auch dann kann es einfach eine gute Schulung sein. Einfach guckt euch das an und warum gefällt mir die Seite nicht? Was ist das? Ja, und dann kommt man, glaube ich, recht schnell darauf irgendwie, dass Texte, Farben, Formen, Fotos, einfach so dass qualitätsmäßige Look and Feel nicht stimmt. Und selbst wenn es stimmt, wenn die Seite irgendwie, die wirkt modern und schnieke und du sagst, ja, wirkt gut. Ich habe neulich irgendwie eine Seite gesehen, genau so schick, modern, dies, das, alles tippitoppi. Und dann hatte die aber als Hintergrundfoto einen Kleiderschrank. So ein Schlafzimmerwand, ne, und dann war da so ein Kleiderschrank und daneben irgendwie so eine Lampe und noch irgendwie eine Pflanze und irgendwas. Ich habe mich gefragt, die hat auch irgendwie in Karriereerfolg Dingsbums gemacht. Ich habe so gedacht, was hat das mit dem Kleiderschrank zu? Also, hä? So Geschichten, ne? Und das sind dann vielleicht so ein bisschen die Details, aber so einfach, also das würde ich sozusagen so als kleine Übung oder ja, so Wahrnehmungsübung einfach mal empfehlen. So guckt einfach mal beliebige Coach-Webseiten an. So, und guckt, so, was gefällt euch nicht. Und dann kriegt man so ein Gefühl und dann wisst ihr, was wir meinen, wenn wir so über, ja, veralterte Layouts und so. Ich meine, ja, die hat sich dann 2008 diese Seite anlegen lassen, das war teuer. So, hey, aber 2018 kannst du trotzdem mal das Ding einmal updaten. So.
2021.
Ja, da sowieso. Naja, aber seit ja, es diese, naja, du weißt schon, was ich meine, diese Responsive ich Designs gibt's. Ja, genau.
Aber ich meine, der Punkt ist ja auch, es ist ja nicht nur das Thema Gefallen. Das hatten wir ja irgendwie in unserer letzten Folge schon irgendwie, als wir über das Design gesprochen haben. Es geht ja noch nicht mal so gar nicht so sehr ums Gefallen. Ich glaube, was auch eine super wichtige Übung ist, ist einfach mal zu gucken, welche Wirkung hat das auf mich? Mhm. Vielleicht finde ich die Seite optisch nicht ansprechend, sie gefällt mir nicht aus ästhetischen Aspekten, aber sie hat trotzdem, sie löst in mir eine Unruhe aus und das Bedürfnis, sofort etwas zu tun. Dann hat das trotzdem vielleicht eine Wirkung erzielt und dann hat vielleicht derjenige genau diese Wirkung auch beabsichtigt. Mhm. Also das ist vielleicht auch mal ganz spannend, irgendwie zu gucken, welche Wirkung löst das bei mir aus? Habe ich den Impuls, was zu tun oder will ich schreiend weglaufen? Und ist da am langen Ende dieser Wirkungskette vielleicht sowas wie eine Kaufentscheidung in Sicht? Also wenn ich jetzt beispielsweise Führungskräfte-Coaching mache, suche, dann stell dir vor, du bist eine Führungskraft. Würdest du das buchen? Egal, ob du es optisch schön findest oder nicht. Also überzeugt dich die Qualität, überzeugt dich die Kompetenz.
Stimmt, das ist eigentlich das Stichwort, ne? Wirkt der Coach irgendwie seriös, kompetent? Hast du eine Qualitätswirkung? Auch wenn du sagst, naja, ist nicht mein Thema. So, ne? Ah, das ist ein Typ, der coacht irgendwie Banker. Okay, aber wenn ich Banker wäre, würde ich da anrufen. So.
Genau, das ist der Punkt. Überzeugt dich das in irgendeiner Form? Und ich glaube, irgendwie so zum Abschluss, mein biggest don't, was man irgendwie machen kann, ist einfach das ganze Thema professionelle strategische Kommunikation nicht ernst nehmen, beziehungsweise einfach nicht daran investieren. Also ich glaube, es gibt einfach immer noch jede Menge Coaches, die so auf Word of Mouth vertrauen, weil das natürlich eine kostengünstige Art ist und vielleicht funktioniert es auch ein Stück weit. Aber es ist eben nicht so nachhaltig. Auch so nach dem Motto, Kommunikation mache ich nebenbei selbst, das läuft schon irgendwie. Also ich meine, das allergrößte Lieblingszitat von gefühlt jedem dritten Werbekommunikationsprofessionellen ist ja Henry Ford, der irgendwie gesagt hat, wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann genauso gut die Uhr anhalten, um Zeit zu sparen. Mhm. Ich glaube, was so ein bisschen dahinter steht, ist dieser Punkt, gute Kommunikation ist kein Kostenfaktor, gute Kommunikation ist eine Investition in dein Unternehmen. Mhm. Das heißt, du hast betriebswirtschaftlich gesehen eine Investition und du hast auch einen Return on Invest, also du hast etwas, was diese Investition dann dir sozusagen an Mehrwert, an Gewinn, an Umsatz dann am Ende des Tages bringt. Und da gibt es ja auch genug Studien darüber, dass Coaches, die wirklich einen signifikanten Betrag im Jahr und mit signifikant meine ich jetzt keine 5-, 6-, 7-stelligen Beträge, sondern ich meine so 3-, 4-stellige Beträge im Jahr in Kommunikation und Marketingaktivitäten investieren, dass die einfach einen deutlich größeren Umsatz und deutlich größere Auftragszahlen haben.
Wahrscheinlich, weil Word of Mouth ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, aber wenn eine Freundin mir sagt, du, die Coacherin ist super, da musst du anrufen, dann checke ich die ja immer erstmal im Internet. Also ich gucke mir die immer erstmal an. Und diese Bestätigung, diesen Bestätigungstest, den muss ich als Coach dann bestehen, damit die Freundin tatsächlich sagt, ah ja, die sieht gut aus, da rufe ich tatsächlich mal an. Das, glaube ich, ist so der Punkt, ne?
Ja, ich glaube, Word of Mouth bringt viel, wenn dann dahinter irgendwie die Qualität stimmt und der Qualitätscheck irgendwie sozusagen bestanden wird.
Genau.
Ich glaube, ganz alleine mit Word of Mouth kommst du nicht weiter.
Geht's nicht. Nee, genau, weil die Leute diese Rückversicherung brauchen. So, ich glaube beides, ja eben, ich glaube beides geht Hand in Hand. Du musst, Leute müssen auf dich aufmerksam gemacht werden und dann musst du diesen Qualitätscheck bestimmen. Ich glaube, man kann sämtliche Unternehmenskommunikation auch so ein bisschen darunter abhandeln. So, was immer du raushaust, so stell dir die Frage, hilft mir das, diesen Qualitätscheck einer Empfehlung zu bestehen? So, ne? Eine Person, die so, die angewärmt zu mir kommt, nach dem Motto, hier, guck dir die mal an und dann tue ich was raus, hilft das, diese Person zu überzeugen, ja, ich bin wirklich die dir weiterhelfen kann. Vielleicht ist das so das Mindset, ja, was ich im Kopf haben sollte, wenn ich irgendwas produziere. So.
Ich glaube, das ist ein super Stichwort, mit dem wir jetzt vielleicht dann auch vor heute Schluss machen sollten, weil so bei dem Thema Qualitätscheck fällt mir ein, es gibt ja für physische Produkte jede Menge Qualitätschecks. Es gibt irgendwie Trusted Shops, es gibt den TÜV, es gibt die Stiftung Warentest, wie es nicht alles irgendwie heißt in Deutschland. Für erklärungsbedürftige Dienstleistungen wie Coaching gibt es das natürlich nicht. Insofern sollten wir uns das vielleicht irgendwie in der nächsten Folge mal ein bisschen näher angucken, was du da genau in der Kommunikation beachten musst, wenn du eben eine erklärungsbedürftige Dienstleistung verkaufst, wenn du Marketing für Dienstleistungen machst und nicht für Produkte. Denn klar, die meisten allgemeinen Marketingregeln, die für Produkte gelten, gelten in gewisser Weise auch für Dienstleistungen, aber es ist halt eben doch nochmal was Besonderes. Insofern sollten wir vielleicht gerade, was dieses Thema Qualitätsversprechen und wie kommuniziere ich das angeht, nochmal eine extra Folge machen, denke ich.
Das klingt doch nach einem guten Plan und ich würde sagen, damit können wir dann, das ist jetzt der Cliffhanger sozusagen für die nächste Folge. Damit können wir dann jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nach Hause schicken.
So machen wir das.
Sehr gut.
Dann bis zum nächsten Mal.